Oh Mann, ey, ist das eine Herausforderung. Ja, ich möchte euch auch alle nochmal ganz herzlich begrüßen. Und für die, die mich nicht kennen, ich bin Dieter Selz und bin einer von der Gemeindeleitung hier. Seid ihr auch froh, dass Gott heute Morgen schon so vielfältig gesprochen hat? Durch die Lieder, durch die Worte. Und ich denke, das ist ganz, ganz arg wichtig, dass wir uns immer wieder diesem Wort aussetzen und dass wir hören, was der Herr uns zu sagen hat. Und ich hoffe, dass das, was ich heute oder was der Herr heute durch mich zu sagen hat, dass es Wirkung hat und dass es Frucht bringt und dass es uns näher zu ihm zieht. Ich habe heute Johannes 15, Vers 1 bis 17 ausgewählt. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Geschichte in- und auswendig. Und mich begleitet sie auch schon mein ganzes Leben. Und dennoch finde ich, ist es immer wieder auch ein Aufruf an uns, diese Geschichte zu lesen, zu durchdenken, zu meditieren. Und es sich zu eigen machen. Denn wir hatten heute Morgen ja schon gehört, dass er die Quelle des Lebens ist. Und dass er alle Sehnsucht stillt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an dieser Kraftquelle angeschlossen sind. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Denn ich habe zu euch geredet und meine Freude bleibe in euch und eure Freude werde völlig. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nun, ihr habt mich erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du so klar und deutlich sprichst, Vater. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du meine schwachen Worte einfach nimmst, Herr. Und dass du die Ohren salbst, Herr. Und dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirk und die Worte lebendig machst. In Jesu Namen. Amen. Der wahre Weinstock ist Jesus. Der Weingärtner ist der Vater. Die Reben, das sind seine Freunde, das sind seine Jünger. Die Reben bringen die Frucht, nicht der Weinstock. Aber der Weinstock sorgt dafür, dass die Reben Frucht bringen. Und der Vater ist derjenige, der reinigt und er schneidet überschüssige Rebschosse ab. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Rebstock gesehen habt. Das ist eigentlich ein total unscheinbarer, knorriger, dunkelbrauner bis schwarzer, unattraktiver Stamm. Und der wächst da einfach so aus dem Boden. Und an dem Knubbel, an dem Stamm ist oben so ein Knubbel und da gehen dann so die Rebschosse weg. Und die werden beschnitten. Und nur eine einzige, manchmal auch zwei von diesen Rebschossen, die bleiben übrig und alles andere kommt weg. Weil die zwei, die sollen die Früchte bringen oder der eine. Also in manchen Regionen ist es wirklich nur einer, in manchen Regionen zwei, weil man sagt, wenn vielleicht der eine erfriert, überlebt der andere und kann Frucht bringen. Also der ganze Knubbel wird mal so richtig zusammengestutzt. Und der einzelne Rebschoss, der dann noch weggeht, der wird auch nochmal beschnitten, wenn da überschüssige kleine Sprösslinge sind, die werden abgeschnitten, damit sich die ganze Energie in dem Weinstock in diese Rebschosse reinschießen, reinlaufen können, um dann letztendlich Frucht zu bringen. Das heißt, der Vater reinigt es, er schneidet die überschüssigen ab. Und wir sind gereinigt schon und beschnitten, so heißt es, durch das Wort, das Jesus zu uns gesagt hat. Ich sage es jetzt mal ganz banal, wenn du jeden Tag deine Bibel liest, dann wirst du schon automatisch zurechtgestutzt. Weil die wird in deiner stillen Zeit und in deiner Zeit mit Gott, die kann ja auch manchmal richtig lebendig sein, da zeigt dir schon Gott, wo, du, pass mal auf, da müssen wir mal ein bisschen noch schneiden und da. Und deswegen sagt Jesus, ihr seid schon rein. Ich habe schon euch schon so mit so ein bisschen zurechtgestutzt. Und in jedem Moment, wo wir das Wort Gottes hören, werden wir gereinigt. Sei es jetzt, in diesem Moment oder heute Abend, wenn wir auf der Couch liegen, unsere Bibel lesen oder wie auch immer. Wir werden aber auch aufgerufen und ermahnt, in ihm zu bleiben. Und ihr werdet wahrscheinlich festgestellt haben, dass ich das immer wieder sehr übertrieben, teilweise auch betont habe, mit dieses Bleiben. Und um das geht es heute eigentlich auch, in ihm zu bleiben. Damit wir letztendlich Frucht bringen. Und wir werden auch ermahnt, nicht abgeschnitten zu werden. Denn er sagt auch ganz klar, dass der Rebschuss, der keine Frucht bringt, der wird abgeschnitten und wird ins Feuer geworfen. Und Jesus redet hier zu seinen Jüngern und nicht zu den Menschen in dieser Welt. Das müssen uns auch ganz klar vor Augen sein. Ich will jetzt hier auch keine Höllen- und Feuerpredigt halten. Nein, das steht mir wirklich ganz fern. Aber ich will es einfach nur angesprochen haben, weil es wichtig auch ist für uns, dass wir es nicht zu leichtfertig nehmen. Und vielleicht kann ich da auch auch ein Beispiel von mir bringen. Ich hatte vor, weil das ist sicherlich schon 15 Jahre her. Ihr kennt ja, wir kriegen ja immer am Silvester diese Silvesterworte. Und dann habe ich eine Silvester genau dieses Wort gekriegt. Vom Weinstock. Dieter, bleib in mir. Das war das Motto. Ein Jahr später an Silvester, ich ziehe wieder das Wort. Genau das Gleiche. Dieter, bleib in mir. Und das dritte Jahr, dritter Silvester, ich ziehe das Wort und wieder, Dieter, bleib in mir. Wollte der Herr mir was da sagen? Ich hoffe, ich habe es in der Zwischenzeit kapiert und bin auf dem richtigen Weg. Es war jetzt nicht so, dass mein Leben totale Schieflage erlitten hätte oder ich vom Glauben abgefallen wäre. Aber ich glaube, Jesus wollte einfach sagen, komm näher zu mir, bleib näher in meiner Gemeinschaft. Und das möchte auch euch und dir sagen. In ihm bleiben bedeutet Frucht bringen. Das heißt, die Frucht kommt nicht von uns, sondern sie ist aus Gott gewachsen. Ich möchte fast sagen, geboren. Gott ist derjenige, der das in uns zur Initialzündung bringt. Er schenkt das Wachsen und das Gedeihen. Das Geheimnis liegt darin, nicht zu fragen, wie bekomme ich Saft aus dem Weinstock in mich hinein, also in die Rebe, sondern daran zu denken, dass Jesus der Weinstock ist. Mitsamt seinen Wurzeln, seinem Stamm, seinen Ästen, seinen Zweigen, seinen Blättern, seinen Blüten und letztendlich auch den Früchten. Und noch mehr, er ist Boden, er ist Luft, er ist Sonnenschein und Regen. Mehr als wir bitten oder erdenken oder wünschen. Wir dürfen uns freuen, dass wir selbst in ihm verwurzelt sind, eingepflanzt sind. Und eins mit ihm und somit auch in all seiner Fülle. Also es ist nichts mehr hinzuzufügen. Es ist einfach schon komplett, der Weinstock ist schon komplett. Wir sind in ihm verwurzelt und sind drin. Und dennoch wird hier aufgerufen, immer wieder aufgerufen zu bleiben, drin zu bleiben, das zu genießen, was der Weinstock zu bieten hat und letztendlich dem Vater auch Freude zu machen, dass es Weintrauben gibt und dann auch ein guter Wein. Das Wort bleiben heißt im Griechischen meno und es bezeichnet ein enges persönliches Verhältnis, eine enge Beziehung zu jemand. Es bedeutet so viel wie, meno bedeutet so viel wie bleiben, warten, erwarten. Wir hatten mal einen Hund, einen Windhund, die hieß Asaria. Die ist leider vor 7 Jahren ist sie gestorben. Und das war eine richtige Rennmaschine. Der Hund, der konnte rennen, der hatte... Da bin ich nicht hinterhergekommen. Und wir hatten immer so ein Spielchen, so Stöckle werfen. Und das hat aber nie funktioniert. Weil immer wenn ich stelle mich jetzt mal hier hin, wenn ich mich hier hergestellt habe und der Hund saß da und ich habe den Stock geworfen, dann war sie schon in den Startlöchern. Und ich habe dann den Wurf angesetzt und der Stock war noch nicht aus meiner Hand, da war der Hund schon 5 Meter vor mir. Das heißt, der Stock ist dann abgeflogen und teilweise habe ich sie dann damit getroffen, weil sie so schnell war. Also der Stock hat sie dann gedengelt. Okay, dann haben wir das Ganze mit Tannenzapfen probiert. Aber Tannenzapfen fliegen halt nun mal nicht so gut. Also, was habe ich gemacht? Ich habe zu ihr gesagt, Asaria, sitz, bleib. Und dann bin ich gelaufen. Und sie dann immer schon so hinter mir so geschaut und sagt, bleib. Bin weitergelaufen. Bleib. Und ich bin weitergelaufen und drehe mich um. Und dann stand sie schon und sagt, sitz und bleib. Und dann habe ich mir so einen gewissen Abstand geschaffen, um dann den Tannenzapfen zu werfen. Und dann habe ich gesagt, los. Und dann ist sie natürlich gerannt und hat ihn dann auch gekriegt. Teilweise war es so, dass sie über den Tannenzapfen drüber weg, der war noch gar nicht auf dem Boden, dann war sie 10 Meter weit und guckt ja, wann kommt er denn endlich? Das Bleiben war der Sitz. Das Erwarten, sie saß da ganz gespannt und fokussiert auf mich, wann gibt er endlich das Zeichen? Sie hat gewartet und war voller Erwartung, dass jetzt endlich dann einmal der Befehl kommt, sie stand so richtig unter Spannung, das hat man ihr richtig angesehen. Und dann, wo ich dann gesagt habe, los, oder ich habe nur so gemacht, dann kam sie voll Gas. Und genauso ist es eigentlich auch mit uns, mit der Beziehung mit unserem Herrn Jesus, mit unserem persönlichen Verhältnis. So soll es auch sein. Wir bleiben einfach in ihm. Wir pflegen täglich die Beziehung zu ihm. Wir warten und er geht voraus. Thomas muss lauter machen, für drüben. Ja. Wir warten und er geht voraus. Und wie es so schön in Epheser 10, 2, Vers 10 heißt, er bereitet die Werke vor, in denen wir wandeln, in denen wir rennen können und sollen. Wir sind also voller Erwartung, was durch und mit uns passiert, wie er durch uns wirken kann. Ich hatte eine Arbeitskollegin mal und wir hatten immer wieder mal so kurze Gespräche am Telefon oder im Zoom. Und eines Tages habe ich mich dann auch geoutet, dass ich Christ bin und dass ich in eine Freikirche gehe. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich habe es gewusst. Ich habe es echt gewusst. Du bist so anders. Du denkst so anders, du redest so anders, du ordnest gewisse Dinge so anders ein. Das heißt, das ist genau das, wenn wir in ihm bleiben und er vorausgeht und wir einfach ihm nachfolgen, dann hat es eine Ausstrahlung und Menschen spüren diesen Unterschied. Und dazu möchte ich euch einfach auch ermutigen. Und was ich auch ganz wichtig finde, bleiben soll wie mit dem Hund, es soll einfach Spaß machen. Also sie hat immer Riesenspaß gehabt und ich hatte auch mal Riesenspaß mit ihr. Jetzt möchte ich ein paar Stellen aus der Bibel beleuchten, die dieses Bleiben veranschaulichen. Fangen wir mit Josua an. 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Schon mal allein der Satz, das finde ich schon mal der absolute Hammer. Und da geht es um Mose. Ich wollte ja über Josua reden, aber ich habe gedacht, ich muss das einfach noch mit einflechten. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Es war im Zelt der Begegnung. Und Gott sprach quasi mit Mose. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, er wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Also der hat das alles mitgekriegt, wie Gott mit Mose redet. Und das war ihm wohl so eindrücklich und so wichtig, dass er in diesem Inneren des Zeltes war. Ich weiß nicht, was Josua die ganze Zeit in dem Zelt gemacht hat. Und ich habe mich auch gefragt in der Vorbereitung, hat er eigentlich nichts zu tun gehabt? Also der Schwabbelschneider, da muss man zum Häusle schaffen, Bemschneider und Rasenmäher und was weiß ich was. Ja, es wird uns nicht beschrieben, was der Josua da war, aber es war wohl irgendwas Attraktives, es war wohl irgendwas Anziehendes, es war wohl irgendwas, was ihn neugierig gemacht hat und was ihm gut getan hat. Und wir wissen, als später die Kundschafter ausgesendet wurden, um das Land Kanaan zu erkunden, da war auch er, der Josua, mit dabei und Kaleb. Und die beiden waren, die nicht das Land mies geredet haben und gesagt haben, das werden wir nie erobern können, da haben wir keine Chance, das sind Riesen, die sind uns überlegen, die zerquetschen uns mit dem Daumen oder wie auch immer. Und Josua und Kaleb, das waren die einzigen, die gesagt haben, wir werden das Land einnehmen, wir werden sie fressen wie Brot. Und ich denke, das war schon die Vorbereitung in diesem Zelt, was Gott tut und mit Josua vorhat, obwohl er es noch gar nicht gesehen hat. Es war die Vorbereitung für diese Aufgaben, die er erledigen musste. Er war ja später, dann wurde er ja Nachfolger auch von Mose, also das ging ja noch weiter. Und es hieß, er war ein Mann mit einem anderen Geist. Und das ist genau das, was auch meine Kollegin gesagt hat, du bist so anders. Anders. Das ist unglaublich, wie du denkst. Oder? Das ist irgendwie nicht so negativ. Da ist irgendwie immer noch so eine Hoffnung, das ist machbar, das kriegen wir irgendwie hin. Ja? Finde ich klasse. Die nächste Person ist die Ruth. Ganz kurz, die Geschichte ganz kurz zu erzählen, um was es da ging. Naomi und ihr Mann Elimelech waren Israeliten und in dem Land in Israel war Hungersnot. Und sie mussten mit ihren Söhnen auswandern in ein Nachbarland, nach Moab, um dort ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und überleben zu können. Und diese beiden jungen Männer, also die Söhne von Naomi und Elimelech, die nahmen sich dort zwei Frauen. Die eine war die Orpa und die andere war die Ruth. Und leider hat die Naomi die beiden Frauen einen schweren Schicksalsschlag erlitten, dass erst ihr Mann starb und dann die beiden Söhne. Und Naomi war wieder gezwungen, zurückzugehen nach Israel. Und sie wollte ihre beiden Schwiegertöchter dann auch entlassen und sagen, bleibt ihr hier in eurem Land, geht ihr zu eurem Volk, zu eurer Familie wieder zurück. Ich kann nicht mehr für euch sorgen. Und die Orpa, die ging tatsächlich zurück, nur die Ruth sagte Folgendes. Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen soll, um mich von dir abzuwenden. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Und dein Volk soll mein Volk sein. Und dein Gott soll mein Gott sein. Die Ruth, die war echt hartnäckig. Die ließ sich nicht abweisen. Und die hat auch wirklich schlaghaltige Argumente, warum. Warum sie bleiben will. Ich will hingehen, wo du hingehst. Ich lasse dich nicht allein. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk, es steigert sich jetzt, dein Volk soll auch mein Volk sein. Ich will mit den Moabitern eigentlich nichts mehr zu tun haben. Warum? Weil ich habe euren Gott kennengelernt. Und der Gott der Moabiter war unter anderem auch der Baal. Also wir wissen, das ist auch einer, der Kinder opfert. Und damit wollte die Ruth nichts mehr zu tun haben. Deswegen hat sie auch gesagt, und mein Gott, der soll auch dein Gott sein. Sie hat wohl sehr, sehr viel über Gott und über den jüdischen Glauben gelernt. Und sie wollte noch mehr. Deswegen hat sie sich auch nicht abdrängen lassen. Und ich denke, das ist auch immer ein Punkt auch für uns, wenn wir in Gott bleiben, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dass Gott uns einfach noch mehr geben möchte, uns noch mehr zeigen möchte. Dass Gott wie Josua und Kaleb, dass er uns ans Ziel bringen möchte. Und genauso war es auch mit der Ruth, die ging mit Naomi dann zurück und lernte dort dann in Israel den Boas kennen. Und Boas heiratete dann die Ruth und sie bekam einen Sohn, den Obed. Und der Obed war dann der Vater vom Isai und der Isai war der Vater vom David, vom König David. Somit war die Ruth eigentlich die Urgroßmutter von David. Genau, und somit ist sie im Stammbaum eine Vorfahrin von Jesus. Eine fremde Frau, nicht aus dem erwählten Volk, sondern eine Moabiterin wird Vorfahrin von Jesus. Also Gott kann aus, wenn dein familiäres Vorzeichen vielleicht nicht so positiv war, daraus wirklich was Gewaltiges machen. Den nächsten, den wir uns anschauen, ist der David. Und da kam ja natürlich der Psalm 23 in Sinn. Vers 6, da wo es heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David hatte Gottes Güte, Barmherzigkeit, Gnade immer wieder in seinem Leben erfahren. Egal ob als kleiner Junge bei den Schafen auf dem Felde, die er damals hüten musste, oder als er von seinen Eltern übersehen wurde, als Samuel kam und er die ganzen Brüder da gemustert hat, um den neuen König zu salben, wo es dann hieß, ja, da fehlt noch einer, die sind es alle nicht. Und so, da haben wir ja noch den David draußen auf dem Feld. Also gute Botschaft für dich, wenn du dich vergessen fühlst. So, David hat sich auch vergessen gefühlt und die haben ihn geholt und er wurde dann zum König gesalbt. Er besiegte den Riesen Goliath. Er wurde vom Volk gefeiert und vom Saul gehasst. Er musste immer wieder vor Saul fliehen. Und so weiter. Das war eine endlose Geschichte hin und her, bis er endlich König wurde. Und dann denkt man, jetzt hat er das Ziel erreicht. Und dann ging die ganze von vorne los. Ihm ging es zu wohl, er begann Ehebruch und dann auch noch Mord. Aber er tat letztendlich aufrecht Buße und Gott vergab ihm. Er wollte Gott einen Tempel bauen, denn sein Herz brannte für ihn, weil er in diesem Tempel bleiben wollte. Und das ist genau das, was hier im Psalm 23 zum Ausdruck kommt. Bei all dem, was ich jetzt so aufgelistet habe, kann David sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Auch wenn ich manchmal Schiffbruch erlitten habe. Und er hat ja gewaltig Schiffbruch erlitten. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Das war ihm immer wichtig. Ich will. Das war so ein innerer, wie soll ich sagen, so ein innerer Burner, sagte er, ich um alles in der Welt, alles hinter mir lassen, aber ich will unbedingt im Hause des Herrn bleiben. Darin legte sich David fest, er wollte es nicht missen. Dann gehen wir ins Neue Testament. Die Emmausjünger, Lukas 24, Vers 9, da heißt, und sie nötigten ihn, also Jesus, und sprachen zu ihm, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Wenn wir Jesus einladen in unser Haus, in unsere Familie, in unsere Kleingruppe oder auch in unseren Gottesdienst, wo auch immer, er wird kommen und er wird bleiben. Und ich möchte uns da wirklich auch Mut machen, wenn wir unser Haus offen halten, wenn wir unsere Familie offen halten, wenn wir unsere Kleingruppe auch offen halten, dass Leute reinkommen können, weil Jesus da ist, weil Jesus in dieser Runde dabei ist, weil er gesagt hat, ich will bleiben. Und wir wissen ja, er hat anschließend das Abendmahl mit ihnen gefeiert und dann fiel es ihnen von den Augen, wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Und das ist doch genau das, was wir wollen, dass die Menschen, mit denen wir in Berührung und in Begegnung sind, in unserem Haus, in unserer Kleingruppe, in unseren Gottesdiensten, dass sie Jesus begegnen und eine Berührung mit ihm haben. Und dann noch die Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Vers 42, ist auch ein ganz bekannter Vers. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und im Gebet. Wir haben hier in dieser Gemeinde schon so viel Gutes erfahren, so viel gelernt. Ich weiß noch, als ich vor über 30 Jahren hier in die Gemeinde gekommen bin, hatte Matthias, das Vaterunser, hatte da eine Predigtreihe, eine Lehrreihe über das Vaterunser. Wir hatten den Gebetspfad. Wir hatten das Buch von Gerhard Küttner durchgemacht über das Opfer Jesu. Wir haben festgestellt, die Wichtigkeit von unseren Kleingruppen, die Gemeinschaft, der Austausch, das Mahl des Herrn zu feiern und füreinander im Gebet einzustehen und zu unterstützen. Und lass uns da auch immer wieder dran festhalten, diese Beständigkeit in der Lehre der Apostel wirklich zu bleiben. In dem, was wir gelernt haben. Vielleicht noch ein Wort zu Mose. In Hebräer 10, 27, da heißt es von Mose, durch den Glauben verließ er Ägypten, also als sie damals aus Ägypten ausgezogen sind, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin. Dass wir so mit Jesus verwurzelt drin sind, dass wir wissen, egal wo wir hin sind, er ist mit uns, er sieht. Also das, wir wissen das oft, ja, wir wissen das. Aber hier heißt es, der war so durchdrungen, als ob er den Unsichtbaren wirklich sehen würde. Ja, wird mich auch mal reizen. Ich habe daheim einen Baum bei mir im Garten, den habe ich vor Jahren abgeschnitten. Das war eine Ringellote. Und dieser Baum hat einfach keine Frucht getragen. Und ich wusste nicht mal, was es für ein Baum war. Das war ja noch der Hammer, weil den hat mein Vorgänger, der hat diesen Baum gepflanzt. Und die Kinder, die durften den dann irgendwann mal absägen. Ich habe gesagt, komm, säg den Baum ab, der taugt nichts, der bringt eh keine Frucht. Und die ganzen Blätter jedes Jahr im Herbst und die Blätter weglaufen, also zack. Dann haben sie den Baum gekappt und er war wirklich bodeneben dann weg. Und aber immer wieder in den Jahren kam dann so hat der Stamm noch rausgetrieben, so kleine Schuss. Und ich bin immer mit dem Rasenmäher drüber, aber ich brauche das Ding nicht. Und irgendwann mal war ich auch ein bisschen nachlässiger mit dem Rasenmähen und hab dann das Ding halt nicht mehr umgemäht, sondern hab das wachsen lassen. Und dann sind wirklich ein paar beträchtliche Stämme rausgewachsen aus diesem Stumpf, den wir da noch hatten. Und er wurde größer und größer und er wurde eigentlich nicht zu einem Baum, sondern er wurde zu einem Busch. Also ein Ringelotenbusch war das dann. Und ich war schon wieder kurz davor, das Ding zu kappen, aber das war schon ziemlich struppig und er hatte auch so lange Dornen noch. Und dann dachte ich, oh nee, komm, ich lasse es einfach. Und eines Jahres hatte der Früchte getragen und dann wusste ich, was es für ein Baum war. Und vielleicht kommst du dir auch so ein bisschen gestutzt vor, so ein bisschen abrasiert, bodeneben gemacht. Aber du bist immer noch in diesem Weinstock, in diesem, jetzt wenn ich wieder dieses Bild verwurzelt und eingepfropft. Und es treibt immer wieder und du wächst heraus und du bringst Frucht. Und das Beste ist, du musst gar nichts dafür tun. Es passiert einfach. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh Mann, Dieter, man sieht eigentlich überhaupt nichts. Ich bekehre keine Leute oder was weiß ich was. Ich bringe keine Menschen zum Glauben. Ich bin halt einfach nur da. Ja, es war wirklich so. Ich bin einfach nur da. Ja klar, man betet mal hier für den einen oder anderen. Aber ich dachte immer, irgendwann muss doch mal so ein Blitz vom Himmel kommen und dann muss irgendwas passieren. Ja, und ich glaube, da kann ich wahrscheinlich auch warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil ich es gar nicht aus mir heraus kann. Und Jesus sagt, oh, bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Und in dieses Jesus bleibe ich mir jetzt gerade mal so zusammenfassen. Vielleicht kann das Musikteam schon auf die Bühne kommen. In Jesus bleiben bedeutet, dass wir dort vorbereitet werden für die Aufgaben, die uns jetzt momentan noch überfordern würden. Aber im späteren Zeitraum, wenn die Jahre dahingegangen sind und wenn Gott uns verändert hat, so wie bei Josua, wo wir dann fähig sind, sogar ein ganzes Volk zu führen. Und wenn wir in Jesus bleiben, dann lassen wir uns formen, und bekommen einen anderen Geist, den Heiligen Geist, wie bei Josua auch. Gottes Geist wird uns leiten und führen. Und wir kriegen eine andere Einstellung, eine andere Sicht, auch für unsere heutige Zeit. Und es gibt für dich eine Zukunft, wenn du in Jesus bleibst, siehe bei der Ruth. Und Gutes und Barmherzigkeit wird dich begleiten, dein Leben lang. Lade Jesus in dein Haus, in deine Wohnung, in dein Zimmer ein und hab Gemeinschaft mit ihm und mit anderen. Und bleibe in dem, was du über all die Jahre gelernt hast. Ohne Jesus können wir nichts tun, was Frucht bringt für die Ewigkeit. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, was du auf dem Herzen hattest. Und ich bitte dich, dass du jetzt wirkst bei jedem Einzelnen von uns. Und dass du uns weiterführst. Und dass da, wo wir stehen, dass wir da nicht stehen bleiben, Herr, sondern dass du uns weiterbringst. Und wo du uns beschneiden möchtest, Herr, dann sagen wir, Herr, beschneide uns. Und da, wo du uns herausfordern möchtest, dass wir neue Schritte gehen, da sagen wir, Herr, geh du voran, bereite du die Werke vor, in denen wir wandeln sollen. Und wenn du dich ganz so fühlst wie der Baum, von dem ich vorher erzählt habe, der so ganz abgestutzt ist, also man hat mich so zurückgestutzt, ich habe keine Perspektive und keine Sicht mehr für mein Leben, für meine Zukunft, dann möchte Gott dir sagen, es ist alles in dir. Das ganze Potenzial liegt in dir. Es wächst auf und du wirst es erkennen. Vater, ich danke dir dafür und bitte dich, dass dies Wirklichkeit wird. Amen.